Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Viele fanden die Bilder befremdlich. Vor gut einer Woche saß auf einem Wirtschaftsgipfel im russischen Sankt Petersburg Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber. Die beiden schienen sich gut zu verstehen und wie um das zu unterstreichen, betonte Kretschmer dann auch noch eine ganz große positive Zugewandtheit zu Russland und den Menschen, die da leben. Der CDU-Politiker schloss in seine Sicht auf Russland dann noch alle Ostdeutschen mit dem Satz ein: Wir kennen die Gefühle der Menschen, wir kennen auch die Geschichte. Sachsens Ministerpräsident hat den russischen Präsidenten nach Dresden eingeladen, also in die Stadt, in der Wladimir Putin vor dem Fall der Mauer Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB war. Und Kretschmer forderte ein Ende der Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Die wurden verhängt, weil Russland die Halbinsel Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert hat und vor dem Hintergrund des immer noch andauernden Konfliktes in der Ostukraine. Der sächsische Ministerpräsident hat damit eine heftige Kontroverse ausgelöst. Der Vorwurf an ihn lautet, das sei ein taktisches Manöver vor der anstehenden Landtagswahl und angesichts der hohen Umfragewerte der AfD, die als Russland nahe gilt. Auch aus Kretschmers Partei der CDU kam Kritik. Unterstützung dagegen erfuhr Sachsens Ministerpräsident unter anderem von der ostdeutschen Wirtschaft, die besonders von den Sanktionen betroffen sein soll. Blickt man in Ostdeutschland tatsächlich mit dieser ganz großen positiven Zugewandtheit, von der Kretschmer sprach, auf Russland und in Westdeutschland nicht? Und zeigt sich daran ein weiterer Unterschied zwischen den neuen und den alten Bundesländern? Darüber wollen wir diskutieren heute in Kontrovers. Mit dabei ist Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne. Sie ist ehemalige Sprecherin für Osteuropapolitik von Bündnis 90 Die Grünen und sie ist uns zugeschaltet aus unserem Funkhaus in Berlin. Guten Morgen, Frau Beck. Stefan Mayer diskutiert mit uns. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag. Er ist zugeschaltet aus einem Hörfunkstudio in Dresden. Guten Morgen, Herr Mayer.
Guten Morgen.
Und Klaus Schröder ist mit in der Runde, Politikwissenschaftler und Zeithistoriker. Auch er kommt aus unserem Studio im Funkhaus Berlin. Guten Morgen, Herr Schröder.
Ja, schönen guten Morgen.
Und wir wollen wie immer bei Kontrovers diskutieren mit unseren Hörerinnen und Hörern. Sie erreichen uns wie immer unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal die Nummer, das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Und heute Morgen war wie immer unser Anrufbeantworter schon geschaltet und wir hören mal rein, was unsere Hörer dort gesagt haben.
Weimar, Taunusstein. Diese Sanktionen haben der deutschen Wirtschaft am allermeisten geschadet und ich bin immer noch der Meinung, dass Wandel durch Annäherung und Wandel durch Handel erst eine politische Erleichterung bzw. Entspannung bringen können.
Guten Morgen, hier ist Frau Strenger aus Hamburg. Ich bin dafür, dass diese Sanktionen gegen Russland unverzüglich mal aufgehoben werden. Unsere Bauern, die leiden darunter, unsere Industrie leidet darunter, Nord Stream 2 leidet darunter und die Amerikaner, die machen prächtige Geschäfte mit Putin über die Antarktis in Form von billigem Öl für Amerika, billiges Gas und uns wollen die Amerikaner ihren teuren Öl- und Fracking-Mist da anbieten.
Guten Morgen, mein Name ist Rüger. Die Russen sind extrem deutschfreundlich, wir sollten das nutzen. Mit dem blödsinnigen Trump werden wir nur Ärger haben.
Hier spricht Manfred Bodenstein. 100 Jahre Sowjetunion, keine Zivilgesellschaft. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Hannah Arendt sagte das ja in ihrem Totalitarismusbericht. Man sollte das mal ein bisschen überdenken.
Ja, vieles aus Berlin. Ich habe was gegen diese Fragestellung. Ja, nein. Man sollte die Sanktionen keinesfalls, meine ich, aufheben. Aber man sollte eine Möglichkeit finden, mit Russland zu reden, denn die Konfrontation bringt am wenigsten.
Soweit erstmal die Meinung unserer Hörer mit vielen Aspekten, die wir aufgreifen wollen in dieser Sendung. Herr Mayer, an Sie aber zunächst mal die Frage. Es ist ja so, dass Sachsens Ministerpräsident Kretschmer als Landespolitiker überhaupt kein außenpolitisches Mandat hat. Hat er mit seinem Treffen mit Wladimir Putin übers Ziel hinausgeschossen?
Das glaube ich nicht, weil Michael Kretschmer vertritt natürlich die Interessen der Sachsen auch im Bund. Und wenn wir beim Thema Russland-Sanktionen eine andere Auffassung haben als die gegenwärtige Bundespolitik, dann ist es, glaube ich, legitim und sogar notwendig, dass ein sächsischer Ministerpräsident das auch mal Richtung Berlin artikuliert. Also ich finde das vollkommen angemessen und richtig. Und er hat eine Diskussion angestoßen, wo ja gerade auch die Hörerbeiträge zeigen, dass sie notwendig ist und dass das viele Menschen nicht nur bei uns in Sachsen und in Ostdeutschland, sondern offensichtlich auch bundesweit so sehen, dass man sich nach 5 Jahren Sanktionen fragen muss, was haben diese als politisches Druckmittel tatsächlich gebracht?
Frau Beck, legitim und notwendig, sagt also Herr Mayer. Sehen Sie das genauso?
Natürlich ist es legitim, eine politische Haltung zu äußern, auch für einen Ministerpräsidenten. Nur hat er eine politische Verantwortung und er muss Verantwortung übernehmen für das, was er tut und nicht tut. Wenn er sagt, dass er die russische Gesellschaft im Blick hat und wir das auch aus Deutschland haben sollten, dann würde ich sagen, dann sollte er nicht nur sich neben den autoritären Präsidenten setzen, sondern dann sollte er diese russische Gesellschaft auch besuchen, und zwar da, wo sie am bedrängtesten ist, bei den, die versuchen im Internet sich frei auszutauschen, die bedrängt sind, wenn sie demonstrieren, die verhaftet werden. Es gibt Zeitungen, die haben inzwischen mehrere Todesopfer zu beklagen, ermordet wegen einer Berichterstattung, die dem Kreml nicht gefallen hat. Also Freundschaft mit Russland, ja. Aber eben wirklich mit denen, die gerne Freiheit wollen, die demokratische und offene Gesellschaft wollen. Im Kreml sitzen nicht diejenigen, die das herbeiführen, sondern die genau das unterdrücken.
Herr Schröder, nochmal an Sie auch die Frage. Herr Kretschmer kann ja als einzelner Ministerpräsident gegen Sanktionen, die die EU verhängt, tatsächlich wenig ausrichten. Was glauben Sie, war der Zweck dieses Treffens und dieses Vorstoßes?
Ja, es war schon auch Wahlkampfmanöver, denn er steht ja nicht alleine. Der SPD-Politiker Woidke in Brandenburg hat sich ja genauso ausgesprochen für die Aufhebung der Sanktionen. Jetzt im Westen Herr Weil von der SPD, Herr Trittin weilt derzeit in Russland und spricht sich auch dafür aus. Also wir haben schon eine Koalition der Russlandversteher und Putinversteher, die über Herrn Kretschmer hinausgeht. Dass nun die ostdeutsche Industrie oder Wirtschaft stärker betroffen ist als die westdeutsche zum Teil, das ist klar, weil es viel mehr Verbindungen gab aus der Zeit vor 1990. Aber nochmal, Russland hat sich völkerrechtswidrig verhalten, hat die Krim besetzt, ist immer noch militärisch präsent in der Ostukraine. Das einfach so zu tolerieren, können wir allein schon nicht mit Blick auf unsere ost- und mitteleuropäischen Nachbarstaaten, die mit uns zusammen in der EU und in der NATO sind. Da herrscht eine ganz andere Einstellung gegenüber Russland als in Ostdeutschland und Teilen Westdeutschlands.
Frau Beck, ich spiele diese Frage der Sanktionen nochmal an Sie zurück. Das hat ja auch unsere Hörer, hat man gemerkt, in dieser ersten Collage sehr stark beschäftigt. Ist das denn tatsächlich fair, dass man der ohnehin nicht so starken ostdeutschen Wirtschaft da auch noch Knüppel zwischen die Beine wirft mit diesen Sanktionen gegen Russland, sodass ostdeutsche Unternehmen ihre traditionellen Netzwerke da einfach nicht mehr so nutzen können wie zuvor?
Ja, der Begriff der Fairness ist, glaube ich, keine Kategorie, die die Situation trifft, mit der wir es zu tun hatten und haben. Wir haben eine europäische Friedensordnung, in der ist klar, die Grenzen sind unantastbar. Wir wissen in Europa mit unserer Geschichte, was Verschiebung von Grenzen für Katastrophen nach sich gezogen hat. Wir haben ein Land Ukraine, das 1994 seine Atomsprengköpfe auf Wunsch des Westens vollständig abgegeben hat und akzeptiert hat, dass das Nachbarland Russland seine behält, und hat dafür die Zusicherung bekommen, deine Grenzen werden nicht angetastet. Und dann gibt es diese überfallartige militärische Intervention auf der Krim und die Annexion wenige Tage danach. Wie sollte der Westen reagieren? Soll er sagen, das ist okay, jeder nimmt sich, was er möchte, und die Krim könnte der Anfang sein. Was dann kommt, werden wir sehen. Und wir haben ja gesehen, dass mit dem Donbass der nächste Schritt getan wurde. Also wir legen die Hände in den Schoß und tun gar nichts. Dann könnte man sagen, es gab Krieg. Also stattet man die Ukrainer militärisch aus oder steht ihnen sogar zur Seite. Das haben wir im Westen alle nicht gewollt. Wir haben alle gesagt, keine militärischen Schritte. Obwohl Russland und der Kreml sich entschieden haben, militärische Schritte zu setzen. Also musste es eine Möglichkeit geben, zu reagieren. Und das ist in der Tat die Sanktion. Die trifft unterschiedlich, sowohl in Russland als auch bei uns in den deutschen Bundesländern. Das ist richtig. Aber es wird dabei auch vieles miteinander vermischt, was nicht zusammengehört. Russland ist in einer Rezession, in einer wirtschaftlichen Rezession. Und der Rückgang des Handels mit Russland hat viel auch mit der eigenen fehlenden Modernisierung in Russland zu tun. Und zweitens, die Sanktionen, die ostdeutschen Bundesländer treffen, nämlich die Nahrungsmittelsanktionen, die sind von Präsident Putin ausgesprochen worden und nicht von unseren Ländern, der Europäischen Union und dem Westen.
Da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich möchte mal Herrn Mayer an dieser Stelle fragen, was Frau Beck jetzt aufgezählt hat, also dieses völkerrechtswidrige Vorgehen von Putin in Sachen Krim. Warum reicht Ihnen das nicht als Argument, beziehungsweise Ihre Partei in Sachsen nicht?
Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das völkerrechtswidrige Vorgehen der Russen inakzeptabel ist und dass das auch Konsequenzen haben muss. Das sehe ich vollkommen ganz genauso. Die Frage ist natürlich, wenn man politische Mittel in Form von Sanktionen beschließt und 5 Jahre wirken lässt und trotzdem ändert sich an dem Tatbestand nichts, dann muss man sich hinterfragen, ob es dieses Mittel ist, was zu einer Lösung kommt, oder ob man dann mehr oder weniger nur zusieht, dass sich die Russen dann wirtschaftlich andere Märkte suchen oder dass sich auch andere Länder in Russland einen neuen Markt erschließen und letztlich der politische Weg sich nicht verändert. Und das ist der zwingende Punkt. Und was mich an sich stört, ist, dass wir so moralisierend unterwegs sind und am Ende mit der Außenpolitik aber auch innenpolitisch Probleme bekommen, weil wenn beispielsweise gerade der Maschinen- und Anlagenbau im Freistaat Sachsen besonders betroffen ist und jetzt mal konkret gesagt in Siemens, in Görlitz keine Turbinen mehr nach Russland liefern kann, dann kriege ich auch innenpolitisch ein Problem, weil ich das den Menschen in Deutschland nicht erklären kann, dass wir politische Druckmittel beschließen, die dann am Ende aber keine Wirkung zeitigen. Und das ist der springende Punkt. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich das noch sagen darf, dass wir wieder intensiver die Regierungskonsultation als Mittel des Dialogs wieder installieren und dahingehend wieder an den Verhandlungstisch kommen. Das fehlt mir in der jetzigen Zeit, dass wir zu sehr übereinander sprechen und zu wenig miteinander.
Da wollte Frau Beck, glaube ich, schon was sagen. Herr Schröder, glaube ich, auch.
Ja. Ich würde gerne Herrn Kretschmer fragen, was er denn an anderen Vorschlägen hat, wenn er sagt, keine Sanktionen zum Ersten und zum Zweiten. Von Moral zu sprechen, während wir von Völkerrecht sprechen, das ist falsch und fahrlässig. Völkerrecht bedeutet, es geht auch um unsere eigene Sicherheit. Dass die Grenzen in Europa nicht verschoben werden, ist unsere Sicherheit und ist Schutz vor Krieg, vor militärischen Auseinandersetzungen. Wir wissen, dass Präsident Putin gesagt hat, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei der Zerfall der Sowjetunion gewesen, weil das zur Selbstständigkeit von vielen Staaten geführt hat, einschließlich Polen und Ungarn, die sich westlich orientieren konnten. Ich habe erlebt, dass Jobbik-Abgeordnete aus Ungarn schon mit T-Shirts herumlaufen, in denen sie reklamieren, dass die Karpaten Ungarn gehören. Wenn diese Verschiebung der Grenzen in Europa weitergeht, dann werden andere auf den Gedanken kommen, dass historisch gesehen sie doch schon mal ihren Fuß woanders hatten. Im schlimmsten Falle würde in Deutschland jemand sagen, Königsberg war doch mal durch und durch deutsch. Dieser Rückgriff auf das, was man sich wünscht und mal als Imperium hatte, ist eine Gefährdung für uns alle in Europa bis hin nach Deutschland.
Herr Schröder,
das ist wirklich unpolitisch und fahrlässig, sich diesen Gedanken nicht klarzumachen. Völkerrecht als Schutz.
Herr Schröder, Sie wollten da auch noch was zu sagen,
ja,
zu diesem Punkt.
Es geht ja auch um die Zukunft, hier ein eindeutiges Stoppsignal zu senden und zu sagen, wir werden der russischen Expansion Grenzen setzen. Wenn jetzt der Boykott aufgehoben würde oder die Sanktionen, die sind ja sozusagen noch sehr leicht. Das ist ja keine vollständige Sanktion, dass man die Wirtschaftsbeziehung abbricht. Das haben übrigens hinter den Kulissen die USA 1980 getan, als es Überlegungen des Warschauer Paktes gab, in Polen einzumarschieren. 80, nicht 81, also ein Jahr vor der Ausrufung des Kriegszustandes. Da sind die Russen, die Sowjets eingeknickt, weil sie Angst hatten, dass der völlige Boykott sie noch schneller in die Knie zwingt. Aber hier geht es darum, dass in den baltischen Staaten, in Polen, in anderen Ländern in der Tat Ängste vorherrschen vor dem expansiven Vorgehen der Russen. Und ich möchte noch eins sagen zu meinem Namensvetter mit Ö, der ja ein Vertrauter von Putin ist.
Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler.
Mit Ö, möchte ich betonen. Also weder verwandt noch verschwägert. Ja. Nein, das Argument, die Krim war immer schon russisch, deshalb, das ist in der Tat, Frau Beck hat es kurz angetippt. Ja, was ist denn, wenn jetzt hier in Deutschland Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sagen, was alles mal deutsch war und alles jetzt zurückgeholt werden muss? Also wie kann ein ehemaliger Kanzler so einen Satz sagen? Hm. Das frage ich mich wirklich.
Ich möchte noch kurz, ich muss auch mal diese Schwarzmalerei ein bisschen auf den Boden der Realität holen. Ich meine, wir haben jetzt über 70 Jahre Frieden und Freiheit in der Europäischen Union und die ist vor allem dem geschuldet, dass wir eng miteinander kooperieren, dass wir Handel betreiben. Und gerade Handel ist aus meiner Sicht immer etwas, wenn Menschen, wenn Länder miteinander in wirtschaftlichen Beziehungen und auch kulturellen Beziehungen stehen, dann ist das friedensstiftend. Und das sollte man sich auch immer vor Augen führen in dieser ganzen Diskussion, was die Europäische Union angeht, aber was auch Beziehungen zu Osteuropa angeht.
Herr Mayer,
und dahingehend ist Handel
ich möchte mal
ein ganz wichtiger
ganz
Aspekt.
Kurz an der Stelle eine Hörerin ins Programm nehmen. Frau Gödecke aus Celle wartet nämlich schon länger. Kriegen wir vor den Nachrichten noch hin. Guten Tag, Frau Gödecke.
Guten Tag in die Runde.
Ja, Ihre Beitrag oder Ihre Frage?
Wandel durch Annäherung klingt gut, darf aber keine Einbahnstraße sein. Und was diese Pipeline betrifft,
Nord Stream 2,
damit machen wir
Sie?
Uns ziemlich abhängig. Und das zweite Negative daran ist ja, dass die um bestimmte Länder drumherum geführt wird. Mhm. Und da sollten wir mit diesen anderen Ländern zusammen doch auf europäischer Ebene handeln und nicht einfach sagen, so das ganze Zeug kommt jetzt zu uns und fertig ist. Also diesem lupenreinen Demokraten traue ich wirklich nicht über den Weg. Und wenn ich mir angucke, wie diese Annäherung nach hinten losgehen kann, das sieht man ja im Moment beim Beispiel Iran.
Mhm. Frau Gödecke, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie auch dafür, dann die Sanktionen weiter aufrechtzuerhalten?
Ja.
Mhm. Okay, gut. Vielen Dank für Ihren Beitrag und das gebe ich nochmal weiter in die Runde. Nord Stream 2 ist schon angesprochen worden. Ist da eine gewisse Doppelmoral gegenüber Moskau zu spüren?
Ja. Darf ich?
Frau Beck, gerne.
Also um Moral geht es auch da wieder nicht, sondern es geht um Sicherheitsinteressen, es geht um eine kluge Politik, die unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Nachbarn möglichst garantiert. Diese Nord Stream 2 Pipeline, die ja durch See, wie auch schon Nord Stream 1, immer teurer ist als die Pipelines, die über Land geführt werden, bedeuten, dass militärische Experimente und Schritte des Kreml in westlich gelegene Staaten von Russland, also das wäre Belarus, das sind die baltischen Staaten, das ist die Ukraine und auch Polen, dass diese Schritte von Russland gemacht werden könnten, ohne dass es uns in Deutschland betrifft. Also Deutschland wird immer direkt von Russland mit Gas versorgt. In Bezug auf die Ukraine ist das sehr aktuell, denn dann könnte Russland ohne weiteres durch die Ukraine kein Gas mehr leiten. Die Ukraine hätte halt Pech gehabt, Deutschland wäre versorgt, uns würde das nicht kratzen. Das bedeutet, dass unsere Nachbarn im Osten, und wir haben eben mehr als Russland, dass die auf Deutschland gucken und sagen, aha, Sie machen mal wieder gemeinsame Sache. Mhm. Und dieses mal wieder gemeinsame Sache hat eine lange historische Tradition. Daran muss man scheinbar in Deutschland doch erinnern.
EU-Sanktionen gegen Moskau beenden, Fragezeichen. Ost- und Westdeutschlands unterschiedlicher Blick auf Russland. Das ist unser Thema heute bei Kontrovers. Und es hat uns geschrieben unter anderem Hans Möllscheid. In seiner Mail heißt es, die Begründungen, die seitens von westlichen Politikern für diese Sanktionen angeführt werden, klingen teilweise recht naiv. Glaubt man wirklich, Russland würde die Krim wieder hergeben? Fakt ist, Europa sollte sich angesichts der derzeitigen politischen Großwetterlage um ein besseres Verhältnis zu Russland bemühen. Russland fühlt sich von der NATO bedroht, weil diese in ihrem Vorgarten immer mehr vorrückt. Magita Herz schreibt uns, natürlich sind die Sanktionen gegen Russland Unsinn. Russland wendet sich dann eben Asien, vor allem China zu. Man braucht den Westen in der Welt nicht unbedingt. Zudem geht mir der westliche erhobene Zeigefinger auf die Nerven. Dagegen heißt es in einer Mail von Harry Niebuhr, Beibehaltung bzw. Ausweitung der Sanktionen gegen Russland? Ja, solange Putin und seine Oligarchen-Entourage meinen, sie könnten sich alles erlauben. Die Rückgabe der Krim an die Ukraine und das Ende der Einmischungen in die Angelegenheiten anderer Staaten sind das absolute Mindestmaß dessen, was notwendig ist. Und zuletzt noch eine Mail von Wolfgang Tatzel. Er schreibt uns, ich bin für die Beibehaltung der Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim. Wird die Gasleitung Nord Stream 2 einmal betrieben, dann fließt genug Geld an Russland und wahrscheinlich verschärft sich der Druck Russlands gegen die Ukraine dann noch mehr. Und bei Nord Stream 2 sind wir vor den Nachrichten stehen geblieben. Herr Schröder, ich glaube, Sie wollten dazu auch noch Ihre Meinung sagen.
Ja, ich wollte erwähnen, dass Frau Merkel versprochen hat, ob sie es einhalten kann, sei dahingestellt, dass wenn das fließt, dass dann die Ukraine und die anderen Länder mit berücksichtigt werden, dass es nicht so sein darf, dass die isoliert werden und nur dann Deutschland oder der Westen beliefert wird.
Herr Schröder, darf ich mal kurz einwerfen, dass die Ukraine lernen musste, dass selbst ein so gewichtiger Vertrag wie der Budapester Vertrag das Papier nicht wert war, auf dem er abgeschlossen worden ist. Also der Schutz der Grenzen, weil die Ukraine bereit war, seine Atomsprengköpfe abzugeben.
Ja, ich wollte einfach nur Frau Merkel zu Wort kommen lassen und habe meine Bedenken, ob sie es umsetzen kann, gleich mitgeäußert. Aber ich möchte noch auf einen Punkt, den wir vorhin angesprochen hatten, hinweisen. Am 24. August jährt sich zum 80. Mal, also nach 80 Jahren, der Hitler-Stalin-Pakt. Und das sitzt vielen mittelosteuropäischen Ländern noch im Nacken. Die haben Angst davor, dass zwischen Deutschland und Russland dann wieder spezielle Verhältnisse entstehen, die zu ihren Lasten führen. Also wir sollten auch ein bisschen, nicht nur in dieser Frage, auf die ost- und mitteleuropäischen Nachbarländer schauen und mit denen gemeinsam eine Politik betreiben, wie überhaupt, um das mal klarzustellen, es hier um eine gemeinsame Linie der EU geht.
Herr Appelt hat ja deutlich, Herr Mayer noch? Werden, ja. wenn ich mal einwerfen darf. Es muss ja deutlich werden, dass wir vorankommen müssen. Und was wir gegenwärtig erleben, ist, dass wir seit 5 Jahren Sanktionen haben und politisch hat sich nichts geändert. Und das ist, glaube ich, eine naive Vorstellung, dass wir, wenn wir an den Sanktionen festhalten, dass das dann dazu führen wird, dass die Krim wieder freigegeben wird. Ich finde, wir brauchen diesen Dialog. Wir brauchen wieder eine Vertretung Deutschlands mit den Russen gemeinsam am Tisch und mit der Europäischen Union gemeinsam am Tisch. Und diese reine Sanktionsthematik, die wird uns da nicht weiterbringen. Die wird eher dafür sorgen, dass wir innerhalb von Deutschland Diskussionen in der Wirtschaft, auch in der Bevölkerung bekommen, die sagen, seit 5 Jahren Sanktionen haben nichts gebracht. Was macht ihr da eigentlich als Politik?
Also, das ist der gefährliche Weg. Denken Sie mal an die Apartheid in Südafrika. Wie lange hat es da Wirtschaftssanktionen gegeben? Und in the long run ist es doch noch gelungen, die Apartheid aufzuheben. Also nach 5 Jahren sozusagen muss nicht schon die Welt sich neu drehen.
Und es gibt ein zweites Argument. Die Sanktionen haben immerhin dazu geführt, dass der Krieg im Donbass nicht noch weiter vorgeschoben worden ist. Sie haben eine Wirkung gehabt, mittelbar. Sonst wäre die Ukraine noch stärker zerstückelt, als sie es jetzt schon ist.
An dieser Stelle hake ich noch mal ein, denn Kontrovers ist eine Sendung mit Hörerbeteiligung. Und Herr Appelt aus Dresden wartet schon eine Weile in der Leitung. Guten Tag, Herr Appelt.
Ja, guten Tag.
Was möchten Sie uns sagen?
Ja, also ich stehe auch auf dem Standpunkt, dass die Sanktionen ja innerhalb der 5 Jahre nichts gebracht haben, dass die Garantiemächte für die territoriale Integrität der Ukraine, eine Garantiemacht hat die Krim besetzt. Die anderen Garantiemächte, die haben im Prinzip die Füße ruhig gehalten. Die Ukraine ist geopfert worden und egal was wir für Sanktionen gegen Russland verhängen, die Ukraine wird die Krim nicht zurückbekommen. Nach allem, was Russland bis jetzt da investiert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wieder rausgeben. Von daher ist es eigentlich nur logisch, dass man versucht, die Realitäten zu akzeptieren und einen Weg zu finden, der die Ukraine entschädigt, der die Restukraine als Gesamtstaat sicherstellt. Die nächste Sache ist, die Sanktionen treffen ja vor allen Dingen die ostdeutsche Industrie. Mhm. Komischerweise, Mercedes-Benz konnte vor kurzem ein großes Werk in der Nähe von Moskau eröffnen, wo sie also alle Modelle in Russland bauen können. Das hatte Herr Zetschel gemeinsam mit Putin gemacht. Wenn es westdeutsche Großkonzerne betrifft, dann ist es kein Problem, die Sanktionen sein zu lassen. Wenn es aber ostdeutsche Mittelständler, kleine Betriebe betrifft, ja, dann ist es alles okay. Ach, es gab, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Und zum Beispiel, dass Putin nach Dresden kommt. Ich mag ihn nicht besonders, aber er kämpft zumindest für sein Land. Und zu Dresden hat er eine Verbindung. Ich könnte leben, wenn er nicht kommt. Ich kann auch leben damit, wenn er kommt.
Herr Appelt, vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ich möchte den Punkt nochmal aufgreifen, dass Herr Appelt auch nochmal auf die Sanktionen, auf die Auswirkungen der Sanktionen zurückgekommen ist. Denn da möchte ich mal hinterfragen, wie stark diese Auswirkungen in Ostdeutschland tatsächlich sind. Es gibt Angaben aus dem Wirtschaftsministerium in Sachsen, dass nur gut 8% der sächsischen Betriebe überhaupt Geschäfte im Ausland betreiben. Die Hälfte der Exporte geht in den europäischen Binnenmarkt. Danach steht China, USA, Großbritannien und Russland hat eigentlich eine untergeordnete Rolle bei den Exporten mit nur 1,3%. Herr Mayer, an Sie die Frage, ist nicht zum Beispiel der Handelsstreit zwischen China und den USA oder der anstehende Brexit für Sachsen viel entscheidender als die Sanktionen gegen Russland und hat Herr Kretschmer da einfach einen falschen Schwerpunkt gesetzt?
Ja, man muss sich natürlich auch die Branchen im Detail anschauen. Und wenn ich mal die absoluten Zahlen sagen kann, Russland war im Export im Jahr 2014 noch an 10. Stelle mit rund 1,1 Milliarden Euro Exportvolumen. Und im Jahr 2018 war es der 17. Platz mit noch knapp über 500 Millionen Euro. Also es ist eine Halbierung hat stattgefunden, was den
Export
nach Russland angeht.
Und das ist auf die Sanktionen zurückzuführen? Denn es gibt ja auch die Energiekrise, Verfall des Rubels, teilweise ist
es schon
genannt.
Das ist nicht nur auf die Sanktionen zurückzuführen, sondern der Rubel ist schwach, Energiekrise. Aber es ist natürlich so, und deswegen sage ich, man muss sich die Branchen anschauen. Wir haben besonders im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus einen starken Rückgang, der um 35% zu verzeichnen war. Und das ist natürlich etwas, wo wir eine starke Aufstellung der sächsischen Wirtschaft in diesem Bereich haben, der gleichzeitig aber auch dazu führt, dass die russische Wirtschaft sich modernisieren kann. Also wenn wir helfen mit Investitionen, mit der zur Verfügungstellung von Maschinen und Anlagen, dass die russische Wirtschaft stabiler wird und damit dann auch dazu führt, dass dort Löhne steigen. Ja, wir reden dort von 600 Euro im Monat gegenwärtige Durchschnittslöhne und 200 Euro Renten. Das sind natürlich auch soziale Faktoren, die wir mit einer stabilen russischen Wirtschaft, wo Sachsen oder wo Deutschland einen Beitrag leisten kann, dann auch zu politischen Schritten führen können. Und das, glaube ich, sollte man immer mit berücksichtigen. Und wie gesagt, unser sächsisches Interesse ist natürlich historisch bedingt auch groß, weil es da einfach eine tiefe traditionelle Verbundenheit gibt. Es gibt viele Menschen, die in Russland studiert haben. Es gibt Städtepartnerschaften. Wir sind da einfach näher dran, historisch bedingt, als das vielleicht in Westdeutschland der Fall
ist. Aber jetzt nochmal zu der Wirtschaft. Die Frage war ja, ist tatsächlich der russische Markt überlebenswichtig für die ostdeutsche Wirtschaft? Und das spricht ja aus diesen Zahlen, die ich aus dem Wirtschaftsministerium in Sachsen genannt habe, nicht unbedingt hervor.
Überlebensnotwendig? Was heißt überlebensnotwendig? Der Punkt ist, wenn wir weiter, und möchte ich nochmal auf Herrn Schröder zurückkommen mit seinem Vergleich zur Apartheid. Natürlich braucht man einen langen Atem in politischen Entscheidungen. Aber der andere Hintergrund ist, dass andere Länder, andere Märkte dort reingehen. Und wenn die Chinesen unseren Platz als Europäische Union eingenommen haben, dann wird es den Russen nicht mehr interessieren, was wir hier an Sanktionen beschließen.
Na, so einfach ist das ja nicht. Hier geht es um spezielle Technologien. Und der Anlagenbau und der Maschinenbau ist ja nicht generell betroffen, sondern bestimmte Produkte sind betroffen, die eben auch in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden können, die ein Know-how vermitteln und so weiter. Also das, denke ich, ist nicht das Argument. Und dass die Wirtschaft generell gegen sowas ist, das war immer schon so. Das war zu Zeiten der Teilung so, als es Aufforderungen gab, dass die westdeutsche Wirtschaft sich zurückhalten soll. Da haben die Wirtschaftsvertreter immer gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also hier ist es in der Tat, gibt es ein Konkurrenzverhalten oder ein Dissens zwischen Politik und Wirtschaft. Das sehe ich ein. Das ist klar, das sind die Interessen der Wirtschaftsleute. Ich persönlich würde es gut finden, jetzt gerade auch mit Blick auf Ostdeutschland, wenn da, wo Betriebe besonders betroffen sind, es zu Kompensationszahlungen kommt, sei es durch die EU, die gibt so viel Geld für so viel unnützes Zeug aus, sei es durch die Bundesregierung. Also ich finde, warum wird nicht über Kompensationen auch geredet? Dann hätten wir diese Probleme nicht, die Herr Mayer jetzt angesprochen hat.
Und noch mal kurz die Frage, die unser Hörer gestellt hat, Herr Appelt, nach der angeblichen Ungerechtigkeit, er hat das Beispiel Mercedes-Benz genannt. Gibt es diese Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Unternehmen oder zwischen den großen Konzernen und dem Mittelstand?
Nein, gibt es nicht. Nun werden ja die Mercedes nicht zu Panzern umgebaut in Russland. Da, wo bestimmte Produkte betroffen sind, die wie gesagt auch rüstungsrelevant sind, da ist es egal, ob der aus dem Norden, Süden, Westen, Osten kommt. Also das ist wieder das typische, wir im Osten werden benachteiligt. Das Argument, das kommt einem ja schon aus den Ohren raus.
Ja, aber Entschuldigung, da muss ich doch noch mal reingehen. Also ich glaube, es kann auch nicht unser Ziel sein, dass jetzt in deutsche Unternehmen in Russland Werke bauen, sondern wir müssen doch das Ziel haben, Wertschöpfung in Deutschland zu halten, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten und durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch Handel dann auch letztlich zu sichern und da auch stabile Verbindungen zu halten. Das kann auch nicht Ziel der Übung
also wir
sein.
Wollen jetzt aber jetzt alles dann keinen in den Grundkurs Ländern in globaler Wirtschaft machen. Also das ist wirklich ein Argument für die erste Klasse. Also
das zeigt aber, also, das darf ich mal vielleicht, das zeigt aber doch jetzt im Gespräch sehr deutlich, Herr Mayer, dass es Ihnen um nichts anderes geht, als dass Sie jetzt, und das tun Sie natürlich auch vor einer Wahl, vor der Sie Sorge haben, dass die AfD die CDU überholen wird, wobei Sie die AfD an der Seite haben mit der Aufforderung, die Sanktionen zu streichen. Ja, Herr Gauland ist da ja...
Die Grünen, die Herr SPD Gauland, sind alle an unserer Seite, selbst die Linken sind an unserer Seite.
Also die Grünen sind nicht an unserer Seite. Ich bin lange eine Grüne gewesen im Bundestag und wir waren nie an ihrer Seite. Es gibt natürlich auch bei uns solche Stimmen, das ist keine Frage, aber Sie haben vor allen Dingen auch Herrn Gauland an Ihrer Seite. Und darum geht es, denn dass Sie Ihr Argument jetzt dahin verdrehen, man müsse ja Russland wirtschaftlich helfen, das ist nicht ehrlich. Wir haben immer und immer wieder Modernisierungspartnerschaften angeboten an Russland, dass die kleinen Betriebe und mittleren Betriebe in Russland sich schwer tun, hat damit zu tun, dass es eine fehlende Rechtssicherheit gibt. Die großen können die Sicherheit für sich selbst herstellen, weil sie im Notfall im Kreml anrufen können. Das sind die, die durch den Ostausschuss im Wesentlichen vertreten werden. Die kleineren, die durch einen Osteuropa-Ausschuss vertreten werden, sagen, für uns ist das Wirtschaften in diesem Russland, das keine Gesetzmäßigkeit von Eigentum, keine Rechtsstaatlichkeit, kein Schutz von Eigentum, kein Handeln ohne dass ich Bestechungsgelder bezahlen muss, wenn ich für den Feuermelder eine Genehmigung brauche. Das alles ist das, was Russland hindert an einer inneren Entwicklung. Und der Rückgang des Exportes hat viel mit dieser extrem schlechten inneren Situation in Russland zu tun. Sie wären gut beraten, die Märkte, die für Sie wirklich wichtig sind, zum Beispiel dieses große und prosperierende Polen im Auge zu behalten. Denn in Polen ist man, und das hat Herr Schröder eben gesagt, sehr alarmiert, wenn Deutschland immer in der Achse Deutschland-Russland oder Berlin-Moskau
dieses
denkt.
Dieses Argument kam jetzt schon. Jetzt möchte ich an der Stelle noch Frau Kunze ins Programm nehmen. Sie ruft uns an aus Bad Godesberg. Guten Tag, Frau Kunze.
Ja, schönen guten Tag. Also ich sehe keine Bedrohung von Russland und ich bin dafür, die Russland-Sanktionen schleunigst zu beenden. Schon die alten Germanen und die alten Slawen mussten miteinander auskommen und sie sind ausgekommen und wir kommen mit Russland aus und ich finde das unfair, dass man, ich möchte den Herrn unterstützen, der ins Gespräch gebracht hat, dass Daimler das Werk in Moskau gebaut hat. Das finde ich sehr gut, dass das erwähnt worden ist. Ich finde es ungerecht, gegenüber der Ostdeutschland ist es nicht, es sind die östlichen Bundesländer. Ostdeutschland gibt es ja gar nicht mehr. Die östlichen Bundesländer haben eine geringere Produktivität als die westlichen. Das wird ständig bemängelt, wenn über wirtschaftliche Zahlen in Deutschland gesprochen wird. Und ich finde das unfair, wenn den ostdeutschen Ländern, eben speziell Sachsen, dass das industrialisierteste Land in den östlichen Bundesländern ist, die Hände gebunden werden und auch wenn das nur ein geringer Teil ist, sie werden bestimmt nicht behaupten können, dass in nicht Ostdeutschland, sondern in den östlichen Bundesländern Rüstungsgüter für Russland gebaut werden oder Produkte, die man für die Rüstung brauchen kann oder für Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Und deshalb müssen wir mit sowohl den USA als auch mit Russland auskommen. Und wir verhängen auch keine Sanktionen gegenüber den USA, bloß weil die jetzt den Israel die Golanhöhen zugesprochen haben, obwohl die Weltgemeinschaft sagt, dass die Golanhöhen zu Syrien gehören. Also wir können hier nicht zweierlei Maß annehmen.
Ja,
wir wollen Freundschaft mit Russland und die Nord Stream ist nur der direkte Weg. Wir umgehen nicht Polen und die Ukraine, sondern wir haben den Direktweg gewählt.
Frau Kunze, vielen Dank für diese vielen Aspekte. Die gebe ich nochmal weiter in die Runde. Vielen Dank. Über einiges haben wir schon gesprochen, aber ich glaube, ich habe zumindest Frau Beck, wenn ich mich richtig gehört habe, gehört, die auch noch was dazu sagen möchte.
Also mich erstaunt schon, wenn ehemalige Bürgerinnen oder Bürger aus der DDR, die ja zu Freiheit zurückfinden konnten, weil sie selber Freiheit wollten, aber auch, weil der Westen immer standhaft geblieben ist und über 50 Jahre die Idee nicht aufgegeben hat, einer Vereinigung dieser beiden Landesteile, dass jetzt so wenig Solidarität besteht gegenüber einer Ukraine, wo die Menschen auch die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit wollen und wieder eigentlich wir jetzt alle gemeinsam standhaft bleiben sollten, auch sagen, ja, wir haben auch Geduld und Zeit, wir fangen keinen neuen Krieg an, wir machen auch Russland nicht zum Feind, aber wir sind standhaft und wir setzen dafür Zeichen, dass das aber, alles also das in der DDR
muss ich mal
Herr Mayer, so wenig gewertet wird. Herr Mayer, glaube ich, möchte, ja, Herr Mayer.
Wir haben heute den 17. Juni und Sie wissen, was vor 66 Jahren heute in der ehemaligen DDR gewesen ist. Da sind die Menschen nämlich auf die Straße gegangen und uns ist natürlich dieses Streben nach Freiheit und nach Selbstbestimmtheit sehr, sehr bewusst. Aber ich finde es schon verwerflich mittlerweile, dieses Moralisierende. Und Sie brauchen sich nicht wundern, dass Menschen sich in die Ecke gestellt fühlen als rechtsextrem oder was auch immer, wenn sie eine andere Meinung postulieren. Und wenn Sie gerade vom Schreibtisch her uns erzählen in Ostdeutschland, in Sachsen, was wir zu tun und zu lassen haben und wo wir unsere Märkte und Prioritäten setzen sollten, dann führt es genau dazu, dass wir solche Tendenzen verstärken. Und dagegen verwehre ich mich. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir eben halt diesen Kontakt zu Russland genauso intensiv halten müssen, wie wir ihn zu Polen und Tschechien halten. Tschechische Ministerpräsidenten sind lieber in Dresden als in Berlin, weil sie uns besser verstehen. Wir haben eine enge Bindung zu Polen. Ich bin selber mit einer Polin verheiratet. Also wir haben diese Verbindungen zu unseren unmittelbaren Nachbarn, aber wir brauchen sie genauso in den weiteren osteuropäischen Raum nach Russland.
Herr Schröder, tut sich da möchte ich Herrn Schröder fragen, tut sich da genau diese Spaltung auf? Das ist ja auch Thema unserer Sendung.
Wenn Herr Mayer mir sagt, ich dürfte mich nicht auch dazu nicht äußern, dann würde ich das auch als Spaltung bezeichnen.
Ich würde gerne Herrn Schröder fragen mit seinem Hintergrund, wenn Herr Kretschmer in seinem Gespräch über Putin eben sagt, er habe das geführt mit einer ganz großen positiven Zugewandtheit zu Russland und den Menschen, die da leben und dann eben auch noch alle Ostdeutschen mit einschließt mit diesem Satz, wir kennen die Gefühle der Menschen, wir kennen auch die Geschichte. Wie eng sind diese Verbindungen in Ostdeutschland mit Russland und tut sich da tatsächlich ein Graben auf?
Naja, das wollen wir lieber nicht vertiefen. Wenn Putin, der ja zur Unterdrückung der Bevölkerung da agiert hat für den KGB, gemeinsam mit seinen Genossen vom MFS, dass man da eine tiefe Verbundenheit zeigt, das mag auf einen Teil der Ostdeutschen zutreffen, Gott sei Dank auf die allermeisten nicht. Also die Rolle, die die Sowjetunion, der KGB gespielt hat und der schon erwähnte Volksaufstand, der brutal von der Roten Armee niedergeschlagen wurde, das sind doch alles Dimensionen. Ist man denn so geschichtsvergessen zu meinen, die Russen sind unsere Freunde? Nein, wir sollten Kontakte halten, wir sollten Gespräche führen, wir sollten auf jeden Fall Krieg vermeiden, aber wir müssen auch Grenzen setzen und sagen, hier ist sozusagen, die Grenzen sind nicht verschiebbar. Da ist ja alles schon zugestimmt worden. Und wenn ich jetzt die Ukraine nehme, zumindest das Minsker Abkommen müsste ja realisiert werden und die Russen müssten sich aus der Ostukraine zurückziehen. Die Krim ist ein extra Problem. Ich glaube auch nicht, dass die jemals wieder freigegeben wird. Aber wenn zumindest in der Ostukraine Frieden herrscht, wenn die Ukraine hier selbst bestimmen darf, das wäre ein wichtiger Rückschritt. Und dann würde auch die EU über Sanktionen noch mal anders diskutieren.
Sie haben jetzt über mögliche Geschichtsvergessenheit gesprochen, aber das ist ja genau die Frage. Wir haben jetzt auch viele gegenteilige Meinungen gehört von unseren Hörern. Warum bewirkt denn die Erfahrung aus der Sowjetzeit mit der entsprechenden Unterdrückung eben nicht genau das Gegenteil, nämlich eine Distanz?
Ich glaube, dass es immer noch, und zwar ist es nicht nur im Osten so, aber stärker ausgeprägt, immer eine Mischung gibt, dass man eigentlich mit dem Westen fremdelt, immer noch mit der NATO. Auch im Westen gibt es große Strömungen, die mit der NATO nichts zu tun haben. Genau, ich bin ja sehr durchaus ehrlich darüber. Also eine durchaus antiwestliche Haltung und ein gewisses Gefühl, also wenn das Parlament so viel hin und her verhandelt, hätten wir doch lieber klare Verhältnisse. Und das bedeutet einen Mann an der Spitze, das bedeutet einen starken Staat, das bedeutet eigentlich einen Hang zum autoritären Denken. Das gibt es überall, das gibt es übrigens bei linken Richtungen auch, der Staat als starker Staat. Das gibt es aber eben auch sehr stark bei der Rechten. Und damit haben wir offensichtlich doch in den fünf neuen Bundesländern noch stärker zu tun als im Westen, wo die bunte, offene Gesellschaft die Herausforderungen mit sich bringt, wie zum Beispiel Einwanderung und die Fremdheit, die damit in unsere Länder kommt und das Neue lernen müssen. Das alles ist, da haben wir eine längere Erfahrung im Westen als in den sogenannten neuen Bundesländern.
Herr Mayer, brauchen wir uns, glaube ich, nicht belehren lassen. Wir hatten gestern in Görlitz eine Oberbürgermeisterwahl, die sehr deutlich gemacht hat, dass der Osten und die Europastadt Görlitz-Gorjelitz weltoffen ist, tolerant ist.
Weil der CDU-Kandidat gewonnen hat.
CDU-Kandidat gewählt worden und nicht ein AfD-Oberbürgermeister. Und ich glaube, dieses Belehren, Demoralisieren, was Sie immer wieder hier anbringen, Frau Beck, das...
Also Herr Mayer, ich finde es langsam unerhört, dass wenn immer ich etwas sage, Sie behaupten, ich würde Sie belehren oder ich wäre moralisch. Dann müssen Sie sagen, Westdeutsche dürfen in dieser Debatte überhaupt gar nicht teilnehmen. Das können Sie gerne sagen, aber so kann man nicht miteinander sprechen.
Aber ich würde gerne Herrn Mayer an der Stelle dann noch fragen, würden Sie denn auch dieser Vorwurf, dass die kritische Sicht auf auch das heutige Russland mit seinen Demokratiedefiziten, dass diese kritische Sicht im Osten weniger ausgeprägt ist als im Westen, ist ja angeklungen hier der Vorwurf. Würden Sie das so beschreiben auch? Herr Mayer?
Das würde ich so nicht beschreiben, aber ich will einfach nochmal deutlich machen, wir haben einfach längere gemeinsame Beziehungen, wir haben Verbindungen, die im Freundschafts-, im Familienbereich sind, die durch gemeinsame Berufsausbildung, durch Studium viel enger sein können und da ist vielleicht auch ein anderes Verständnis kultureller Art dahinter, als das im Westen sein kann. Und die deutsch-russische Geschichte, die geht natürlich viel, viel weiter zurück. Wir haben da auch im Preußischen enge Verbindungen gehabt. Also das jetzt nach dem Krieg, die Teilung Deutschlands zu kaprizieren, das ist zu kurz gegriffen. Wir haben schon viel länger enge Verbindungen nach Russland.
Spricht denn auch eventuell ein vielleicht neues oder auch schon länger dagewesenes politisches Selbstbewusstsein Sachsens oder auch vielleicht der ostdeutschen Bundesländer jetzt aus dieser Positionierung, Herr Schröder?
Ja, warum? Ich meine, jeder hat ja das Recht, in einer Demokratie, in einer pluralistischen Demokratie sich zu äußern. Sachsen wird ja wohl nicht aus der EU austreten wollen, sondern kann in die Meinungsfindung mit eingehen der Bundesregierung, der Bundesrepublik. Und dann muss die EU Entscheidungen treffen. Ich wiederhole nochmal, ein deutscher Alleingang, das wäre fatal. Insofern läuft alles darüber, dass man in der EU diskutiert, dass man Einfluss nimmt, in welche Richtung wird sich zeigen. Also im Moment zeichnet sich ja ab, über den Osten hinaus, dass auch im Westen eine zunehmende Zahl von Politikern diese Sanktionen nicht mehr will. Das wird man diskutieren müssen und dann müssen die Parteien Flagge zeigen.
EU-Sanktionen gegen Moskau beenden. Ost- und Westdeutschlands unterschiedlicher Blick auf Russland. Das ist unser Diskussionsthema heute bei Kontrovers. Wir diskutieren mit Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne. Sie ist ehemalige Sprecherin für Osteuropapolitik von Bündnis 90 Die Grünen. Stefan Mayer diskutiert mit uns. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag. Und Klaus Schröder ist mit in der Runde Politikwissenschaftler und Zeithistoriker. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal die Nummer. Sie erreichen uns unter 00800 4464 4464, und unsere E-Mail-Adresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wir haben wieder Hörer in der Leitung. Frau Bernecker hat uns angerufen aus Herrsching bei München. Guten Tag, Frau Bernecker.
Hallo.
Was wollen Sie uns sagen?
Ja, ich wollte vor allem zu Nord Stream 2 noch was sagen, aber vorab muss ich noch zu einer Bemerkung von Herrn Mayer was sagen. Und zwar, er hat die Beziehungen zu Tschechien und Polen auf eine Ebene mit der Beziehung zu Russland gestellt, und es blieb unkommentiert im Raum. Also ich denke, die Beziehungen zu unseren EU-Mitgliedsländern, die sind doch auf einer anderen Ebene als unsere Beziehung zu Russland oder sonstigen Nicht-EU-Ländern, finde ich wichtig festzuhalten.
Ja.
Und das andere, Nord Stream 2, wurde ja schon diskutiert, und da hatte eine Hörerin und auch Frau Beck ganz richtig gesagt, dass es, ja, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber jedenfalls in meinem Sinne, also erstens ist das Projekt überhaupt nicht nötig. Es ist energetisch für uns nicht nötig. Das hat vor kurzem auch die Professor Claudia Kempfert, Energieexpertin von DIW, wieder klargestellt. Also wir sind ja dabei, aus fossiler Energie auszusteigen, und obwohl wir aus Kern und Kohle aussteigen, aber mit unseren Zielen und mit der sonstigen externen Energieversorgung, die wir haben, ist es völlig unnötig.
Frau Bernecker, gut. Ja.
Weiter.
Ja.
Politisch, das war das, was Frau Beck und die Hörerin sagten, ist es ein Hammer. Und zwar, der Herr Schröder hat auch noch gesagt, Frau Merkel hätte zugesagt, dass weiterhin über die Ukraine geliefert werden würde. Kann Frau Merkel gar nicht zusagen. Und ich habe die Diskussion zwischen Frau Merkel und Herrn Putin im Fernsehen verfolgt. Und Herr Putin sagte da mit süffisantem Lächeln, so falls das wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Das wird es nie sein, über die Ukraine zu liefern, wenn das teure Nord Stream 2 gebaut ist. Also das Nord Stream 2 ist für mich ein völlig, also überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso das gemacht wird. Und es ist eine in meinen Augen eine typische politische Perversion, einerseits Sanktionen und andererseits Putin das Nord Stream 2 zu liefern, wo mit Polen und vor allem die Ukraine und die Belarus eben außen vor sind, wie Frau Beck erläutert hat.
Frau Bernecker, danke, das ist angesprochen worden. Sie wollen noch ganz kurz dann bitte noch, weil...
Drittens, ökologisch überhaupt nicht vertretbar. Der NABU hat sich intensiv dagegen eingesetzt. Ich weiß nicht, warum der BUND sich nicht angeschlossen hat. Also das Projekt ist überhaupt nicht vertretbar und ist einfach eine Konterkarierung auch, auch von Sanktionen einerseits.
Gut,
Sanktionen.
Frau Bernecker, Ihre Position, glaube ich, ist klar geworden. Wir haben schon über Nord Stream 2 gesprochen. Ich nehme an dieser Stelle noch Herrn Schützel aus Hamburg ins Programm. Herr Schützel, können Sie uns hören?
Schönen guten Tag, Herr Schützel. Schönen guten Tag. Also ich möchte als allererstes als westdeutsches Nachwendekind mich aufs Schärfste von Frau Beck distanzieren. Ich teile Ihre Belehrung gegenüber den östlichen Bundesländern nicht, und Sie sprechen nicht für ganz Westdeutschland in Ihrer Besserwässer-Attitüde. Und das Zweite ist, wir müssen weg von dieser Gesinnungspolitik, weil wenn man sich mal anguckt, wie China überall auf der Welt Staaten anfängt, digital und auch wirtschaftlich zu unterwerfen. In Australien hat China beispielsweise Politiker aufgekauft. Das ist ein Skandal, der hier nicht so ganz rausgekommen ist. Russland kann daran auch kein Interesse haben. Wir müssen eigentlich gegenüber China unsere liberalen Werte verteidigen. Und Russland, wenn man mit Russland sich einigen würde, dass Russland hat eine Sphäre, wir haben unsere Sphäre, und wir treten, was das angeht, in eine Art Waffenstillstand, aber um gemeinsam mit China, mit Russland und den USA unsere Werte zu verteidigen, dann ist das viel vernünftiger, weil wir gewinnen nichts durch diese Gesinnungspolitik. Und Frau Beck macht das jetzt schon seit so vielen Jahren, und wir gewinnen überhaupt nichts. Wir stagnieren in einem Stellungskrieg, für den es keine Sieger gibt. Mhm. Aber China schreitet weiter fort, und wir müssen uns gegenüber China wehren. Russland ist nicht unser Gegner.
Herr Schütze, vielen Dank. Ich glaube, auch Ihre Position ist klar geworden. Und Frau Beck, ich denke, Sie wollen wahrscheinlich darauf reagieren. Vielleicht können wir ein bisschen mehr bei den inhaltlichen Sachen bleiben, denn ich glaube, die gegenseitigen Vorwürfe, die bringen uns nicht weiter. Wir wollen ja inhaltlich sprechen. Der Aspekt mit China ist angesprochen
worden. Sehr ungut, wenn man nicht fachlich und sachlich argumentieren kann, weil gesagt wird, das ist belehrend, dann kann man ja nach Hause gehen. Also nochmal, ich spreche über Völkerrecht und ich spreche über Interessen. Es ist richtig, China wird eine große Herausforderung sein und ist es schon, weil China droht, dem Westen zu zeigen, dass ökonomische Modernisierung und autoritäres bis totalitäres Regieren zusammengeht. Wir haben bisher immer gesagt, prosperierende Wirtschaften, ökonomische, erfolgreiche Wirtschaften brauchen Rechtsstaat und Demokratie. Dieser Wettlauf ist noch nicht ausgemacht. Ich kann nur sagen, dass wir nicht unsere Werte, unsere Überzeugungen, Demokratie und Rechtsstaat opfern dürfen nach dem Motto, wir tun uns mit einem zusammen, um gegen den anderen zu kämpfen. Das ist nicht in Ordnung. Für mich gehört Russland zu Europa. Und mit vielen anderen Russen auch wünsche ich mir, dass Russland auch rechtsstaatlich und demokratisch wird. Es gibt diese Menschen, ja, und zwar, glaube ich, mehr, als wir hier wahrhaben wollen. Wir schauen immer auf Putin und auf den Kreml. Wir schauen nicht auf die Menschen, die dafür kämpfen in Russland, dass sie ein freies Internet behalten, dass sie sich frei entfalten können in ihrer Privatheit, kleine Firmen schaffen, neugierig sein. Russische Studenten sind sehr neugierig. Sie sind nicht antiwestlich. Und insofern, ja, wir sollten Russland gewinnen, aber als Partner in einem freien Europa. Das ist das, worum es geht.
Und Herr Mayer, Herr Schröder,
wollen Sie noch zu den Hörern etwas sagen? Ich würde gerne nochmal zu der energiepolitischen Frage Stellung nehmen. Ja. Also Nord Stream ist aus meiner Sicht schon nötig, weil wir gegenwärtig in Deutschland eine Energiewende haben, die uns in die Lage versetzt, dass wir klimafreundlicher unsere Energiewirtschaft umstellen müssen. Und da ist natürlich Gas erstmal für eine Zwischenzeit ein ganz wichtiges Element. Und die Frage, die man da stellen muss, ist, wo bekommen wir das her? Wollen wir uns einseitig festlegen dann auf Fracking-Gas aus den USA, wo ein Trump, der aus meiner Sicht mit seinen wilden Twitter-Meldungen die Welt noch viel verrückter macht als andere Staatschef, ist das dann der verlässliche Partner, wenn wir uns einseitig auf dieses Fracking-Gas, was auch nicht gerade umweltfreundlich gewonnen wird, versteifen? Oder ist nicht auch Nord Stream 2 für uns eine ganz wichtige Stütze neben dem Gas, was wir aus Nordeuropa bekommen? Also ich glaube, das ist für uns auch ökonomisch entscheidend, dass wir da Versorgungssicherheit haben. Und da ist das Gas aus Russland ein ganz wesentlicher Beitrag.
Dann würde ich ganz gern für die restliche... Herr Schröder, Sie wollten zu diesem Punkt noch was sagen?
Ja, ich wollte sagen, was mich mehr betrübt, ist, dass der Westen nicht einig ist. Russland hin, Russland her. Das mit China ist absolut richtig. China greift nach der Weltmacht. Seit Jahren schon. Sie machen es wirtschaftlich ganz geschickt in Afrika, in Lateinamerika, wo auch immer. Und dass der Westen, nicht zuletzt auch durch Herrn Trump, so uneinig ist, das betrübt mich. Wenn der Westen sich hinstellen würde, offensiv die westlichen Werte verteidigen würde, dann würde auch das Verhältnis zu den anderen Staaten viel anders ausfallen und Russland hätte eine ganz andere, schlechtere Position. Aber die nutzen natürlich auch aus, dass der Westen sich nicht einig ist. Sowohl China nutzt das aus, als auch Russland. Also wenn uns das nicht gelingt, vielleicht erst nach der nächsten amerikanischen Wahl hoffentlich, dass der Westen wieder stärker zusammenrückt, dann sehe ich in der Tat auch schwarz.
Ich würde gerne an dieser Stelle die Diskussion wieder ein bisschen mehr zurücklenken auf unser eigenes, auf unser eigentliches Thema und noch ein bisschen mehr die innenpolitischen Fragen anschneiden. Es gibt, ist auch schon kurz angesprochen worden, den Vorwurf an Michael Kretschmer, er kopiere die AfD, die in Sachsen ja starken Zulauf hat und sich als Russland nahe gibt. Und es gab auch davor schon immer wieder diesen Vorwurf an die CDU in Sachsen, man grenze sich zu wenig von der AfD ab. Herr Mayer, haben Sie keine Sorge, dass Herr Kretschmer mit diesem Vorstoß aus der vorletzten Woche, dass das genau Wahlhilfe für die AfD ist?
Also erstens hat Michael Kretschmer schon 2017 im Frühjahr dieselbe Position vertreten. Er hat es jetzt bloß noch mal bekräftigt anlässlich seiner Reise nach St. Petersburg. Und im Übrigen ist das wirklich eine Position, wo sie über alle politischen Lager in Sachsen und ich würde sagen in den ostdeutschen Bundesländern sehr viel Zuspruch finden werden. Und das ist aus meiner Sicht völlig falsch, das jetzt in einer Wahlkampfecke zu schieben und uns da ein Kopieren vorzuwerfen, weil das ist eine Position der sächsischen CDU, die es schon seit Jahren gibt.
Aber es gab direkt, gut, das war dann eben aus dem Westen von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine ganz klare Absage an die Forderung von Herrn Kretschmer. Herr Schröder, zeigt das die Zerrissenheit in der CDU bei der Haltung zu Sanktionen gegen Russland oder ist das jetzt eine spezielle Geschichte der sächsischen CDU oder der CDU in
Ostdeutschland? Nein, das ist schon eine Zerrissenheit. Ich denke, das zieht sich durch alle Parteien. Und es wird immer die Linkspartei nicht erwähnt, die ja allemal russenfreundlich ist und die Sanktionen nie wollte.
Und Herr Ramelow aus Thüringen, ja, der auch direkt Herrn Kretschmer beigesprungen ist.
Ja, also insofern, das ist eine Einheitsfront in Anführungszeichen, die in Ostdeutschland da ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, woher dieses Verstehen des autoritären Regimes in Russland kommt und auch die Anerkennung, die Putin da genießt. Das ist mir wesensfremd, muss ich ehrlich sagen. Dass man reden muss, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass man möglichst Konflikten aus dem Weg geht, aber nicht, indem man eigene Werte aufgibt.
Aber wenn Sie von einer Einheitsfront in Ostdeutschland sprechen, dann ist das vielleicht jetzt mal die geeignete Stelle, darauf hinzuweisen, dass genau heute, nämlich unter dem Vorsitz des AfD-Bundestagsabgeordneten Robbie Schlund, sich erstmals seit Jahren wieder eine deutsch-russische Parlamentariergruppe in Russland um bessere Kontakte zu Russland bemühen will. Und mit dabei ist unter anderem auch Jürgen Trittin von den Grünen, auch Gregor Gysi von der Linken. Es soll natürlich in diesen Gesprächen auch um Sanktionen gehen in diesen Gesprächen. Und Herr Trittin äußert auch die Hoffnung auf einen künftigen Abbau der Sanktionen gegen Russland. Die Begründung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er zum Beispiel sieht, dass in der Ukraine ein neuer Präsident ist, Herr Selenskyj, von dem Herr Trittin sagt, er tue sich nicht mit besonders kriegerischer Rhetorik hervor. Und um Herrn Trittin zu zitieren, er sagt, ich glaube, dass es am Ende dazu kommt, dass eine schrittweise Umsetzung des Minsker Abkommens einhergeht mit einer schrittweisen Aufhebung der Sanktionen. Frau Beck, teilen Sie die Einschätzung Ihres Parteikollegen?
Also tatsächlich, wenn es so wäre, dass die Umsetzung von Minsk jetzt kommt, dann sind die Sanktionen, die an Minsk gebunden sind, die Erfüllung von Minsk, dann sind sie abzubauen.
Das ist ja der Mechanismus. Aber warum verweist Herr Trittin jetzt
Er hat es ja selber begründet. Also man muss in dieser Situation sehr genau schauen, wer hat wirklich genau was gesagt. Wenn er sagt, Selenskyj, der neue Präsident in der Ukraine, er kann mit Recht die Hoffnung herbeiführen, dass jetzt der Kreml sich bewegen wird und dass damit Minsk umgesetzt wird. Und damit tut sich die Chance auf die Sanktionen schrittweise zurückzufahren. Ist das vollkommen korrekt? Wir haben leider bisher noch nicht erlebt, dass der Kreml auf die Wahl dieses neuen ukrainischen Präsidenten freundlich reagiert hätte. Der Krieg im Osten ist stärker geworden. Das sind gerade wieder UN-Zahlen. Die Zahl der Getöteten ist größer geworden. Und es hat bisher keinerlei Signal in dieser Richtung aus dem Kreml gegeben. Mhm. Wenn ja, gäbe es niemanden auf dieser Welt, der darüber nicht glücklich wäre.
Frau Opolka bei Rostock hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Opolka.
Ja, ich grüße die Runde. Es ist jetzt richtig schwierig für mich einzusteigen in die Diskussion. Ich hatte die Frage gestellt, warum werden denn unsere östlichen Erfahrungen nicht genutzt für politische Veränderungen? Wir haben allen Grund, gerade die ältere Generation eigentlich, ja, uns als Unterdrückte zu fühlen. Aber wir haben während unserer Jugend so viel mit russischen Menschen zu tun gehabt und um die geht's und um die Beziehung. Das heißt also, wir haben teilweise wirklich gute persönliche Beziehungen, Erfahrungen gemacht und würden wir gern, denke ich, in die Waagschale mit einwerfen. Und das kommt in diesen Diskussionen viel zu wenig vor.
Frau Opolka, wie würden Sie das gerne, können Sie es ein bisschen konkretisieren, wie würden Sie das gerne einbringen?
Ja, warum dann, ich beziehe mich jetzt auf Sachsen, Kohleabbau. Es wurde davon gesprochen, dass eben auch Arbeitsbeziehungen bzw. Wirtschaftsbeziehungen bestanden haben, gerade der älteren Generation, die auch teilweise noch Russisch sprechen können. Mhm. Warum werden die nicht gezielt genutzt und diese Menschen auch angesprochen? Mhm. Warum könnte man ja sagen, neue Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dergleichen? Und das Nächste, was mir wirklich am Herzen liegt, die Brille, auf die Ostdeutschland geguckt wird, ist so einseitig. Es wurde hier nicht einmal davon gesprochen, dass in Rostock die erste große Stadt ist, die einen dänischen OB seit gestern hat. Und das ist nach diesen Erfahrungen, Stichwort Rostock-Lichtenhagen, als Rostock dieses ganz schlechte Image hatte, ein solcher Lernprozess in den Gang gesetzt worden. Und das scheint mir so zu sein, dass das viele einfach nicht bemerken, die immer noch so diskutieren. Und ich habe die Befürchtung, dass vieles einfach zu kurzfristig gedacht wird und mit dieser typischen Scheukartenbrille. Also die letzte Bemerkung zur OB-Wahl Görlitz von AKK hat mir diese Sache gezeigt. Also dieses Verständnis, dass wir eben oft genug hier zumindest in unserem Ort miteinander reden. Mhm. Der Nachbar, der AfD wählt, redet mit dem Nachbarn, der die Linke wählt. Und wir diskutieren hier offen auf der Straße. Wir treffen uns, Rostock Flohmarkt, wir diskutieren untereinander. Und ich bin so froh, dass viele jetzt endlich die Sprache wiedergefunden haben, Meinung äußern. Und das sollte nicht kaputt gemacht werden, indem man wieder die nächste Argumentationskeule hervorholt.
Frau Polka.
Ich glaube, das wäre ganz, ganz schlecht für die weitere Entwicklung.
Vielen Dank für Ihre Schilderung und für Ihre Eindrücke. Ich gebe das mal weiter in die Runde. Vielleicht die Frage an Sie, Herr Mayer. Es war ja, Frau Opolka hat am Anfang davon gesprochen, dass eventuell Erfahrungen gerade älterer Menschen zu wenig genutzt werden. Wird da von der Politik etwas übersehen?
Also zunächst erstmal der gestern gewählte Görlitzer Oberbürgermeister ist in Rumänien geboren,
ja, das müssen wir
ist also auch nochmal ähnlich wie in Rostock zu nennen. Also wir sind da nicht hinterm Berg, sondern wir sind sehr weltoffen, auch in Sachsen. Und natürlich, ich habe es ja gesagt, wir haben ein sehr traditionelles Verbundenheitsgefühl zu Russland, weil dort einfach Biografien dranhängen, Menschen in Russland studiert haben, Freundschaften, teilweise auch Familien gemeinsam existieren, und das sollte man tatsächlich nutzen. Und wir haben auch in Sachsen noch ein starkes Russischlernen in den Schulen. Es gibt Schulpartnerschaften, die man auch intensivieren kann, weil gerade über die jungen Menschen muss es ja gelingen, dort eine Normalität der Beziehungen herzustellen, und genauso auch über die älteren Menschen, dass man einfach auch versteht, wie ticken die Russen. Das ist eine andere Kultur, aber es ist eine Kultur, die uns nicht so fremd ist und wo viele Menschen einfach da sind, die als Zeitzeugen, aber halt auch als einfach Multiplikatoren dazu beitragen können, die Situation zu entspannen. Und nichts anderes wollen wir. Wir haben nicht gesagt, wir müssen die Sanktionen plötzlich wegfallen lassen, sondern wir erwarten natürlich, dass auch die völkerrechtswidrigen Verhaltensweisen der Russen ein Ende haben und dass das Minsker Abkommen umgesetzt wird und dann schrittweise Sanktionen abgebaut werden. Nichts anderes hat Michael Kretschmer und hat auch unser Wirtschaftsminister in Sachsen gesagt. Und ich glaube, da haben wir gar keinen Dissens an der Stelle.
Nochmal zu den Beziehungen, die jetzt so positiv hervorgehoben werden. Die mag es im privaten, persönlichen geben. Ansonsten hat das gesamte SED-Führungspersonal in Moskau studieren müssen. Die wurden da belehrt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das MFS-Führungspersonal. Die Sowjetunion war doch keine offene Gesellschaft, wo man sozusagen sich so bewegen konnte, wie man sich heute im Westen, in der EU bewegen kann. Also insofern sollte man mit diesen speziellen Beziehungen zwischen Russland, Sowjetunion und DDR, Deutschland ein bisschen vorsichtiger sein. Und ein letztes zum RGW, dem Rat für gemeinsames Wirtschaften. Da hat die Sowjetunion ganz gezielt die Wirtschaftsstruktur ihrer Blockstaaten auf die russische Wirtschaft, die sowjetische Wirtschaft ausgerichtet. Also das waren hier auch Verzerrungen, Verwerfungen, die sich nach 1990 erst mühsam wieder neu finden mussten.
Aber Herr Schröder, ich möchte Ihnen da die Frage noch stellen. Das zeigt ja die Sendung ganz stark, wie wichtig die Rolle der Geschichte offenbar in Ost und West ist. Die Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz von der Uni Leipzig, die hat gesagt, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer macht mit seinem Treffen mit Russlands Präsident Putin auch ostdeutsche Identitätspolitik. Hat sie recht?
Also wenn die ostdeutsche Identität darin besteht, mit den ehemaligen Unterdrückern auf einer Bank zu sitzen und Händchen zu halten, bitteschön.
Kann man, Herr Mayer, das so verkürzt darstellen?
Das ist sehr, sehr verkürzt.
Das war polemisch gemeint.
Ja, das war polemisch, das haben Sie jetzt gesagt, das ist viel zu verkürzt. Aber natürlich, ich habe es ja gesagt, wir vertreten sächsische Interessen. Und ich habe viele Gespräche jetzt auch im Wahlkampf mit Menschen, ganz normale Menschen, die einfach sagen, Mensch, unsere traditionellen Beziehungen nach Russland, die können wir jetzt nicht aufgeben, die müssen wir jetzt gerade stärken. Und das ist ein Prozess, das ist nichts, was ein Treffen jetzt in St. Petersburg gebracht hat, sondern das ist ein Auftakt. Und ich finde, wenn man jetzt sagt, bringt euch wieder an den Verhandlungstisch. Deutsch-russische Regierungskonsultationen wieder institutionalisieren und wieder miteinander reden, einen Lösungsweg zu finden, jetzt auch unter den neuen politischen Gegebenheiten in der Ukraine. Das muss doch jetzt das Ziel sein. Wir diskutieren hier nur an der Oberfläche und wir haben keine Lösung von Herrn Beck und von Herrn Schröder gehört,
wie wir hier weiterkommen. Eine EU-Angelegenheit und keine rein deutsche Angelegenheit.
Darf ich ganz kurz noch mal was zu der Beziehung der Bevölkerung sagen? Wir haben eine unendlich große Zahl von Städtepartnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten, auch aus Ostdeutschland natürlich. Und das sind genau die Begegnungen der Menschen untereinander in allen Altersgruppen, die Sie eben gefordert haben. Und das Zweite möchte ich sagen, ich zum Beispiel fahre heute zum Flughafen und hole junge russische Internetblogger ab. Mit denen machen wir hier in Berlin zusammen eine Konferenz. Es geht um die Freiheit im Internet. Wir sind an den Hochschulen. Ich bin etwa alle 4 Wochen, alle 6 Wochen in Moskau. Wir treffen uns mit Menschen aus Russland, die selber sagen, diese Kriege nach außen, die dienen dem Kreml, um seine Hierarchie aufrechtzuerhalten und uns unfrei zu halten. Und wir gehören an die Seite derjenigen, vor allen Dingen an die Seite derjenigen mutigen Russen, die das so formulieren, weil sie gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung, einen Kampf um ihre eigene Freiheit sehen.
Ich wollte aber zum Schluss doch nochmal zurück auf das Ost-West-Thema, also Deutschland bezogen. Gibt es eine neue Orientierung des Ostens, also Ostdeutschlands, weiter nach Osten, nach Osteuropa, nach Russland? Und ist das anders als unmittelbar nach der Wende, wo die Richtung klar nach Westen war und auch zu westlichen Werten?
Ja, es gab eine Ernüchterung schon seit längerer Zeit. Da, wo der wirtschaftliche Aufholprozess stockte, Ende der 90er Jahre, seitdem gibt es eine Nachdenklichkeit. Dann jetzt der Aufwind, den die AfD hat, vorher die Linkspartei. Wir hatten diese antiwestliche Strömung im Osten immer. Die CDU gehörte nicht dazu, um das gleich klarzustellen. Und es wäre schade, wenn jetzt die CDU sich von ihren ursprünglichen Positionen entfernen würde. Es ist schwer, Politik zu machen in den neuen Ländern, das ist mir klar, mit dem Auftreten der AfD, mit dem Erstarken der AfD, aber die Linkspartei ist ja auch noch da. Sie haben 40-45% Wähler, die eine links- oder rechtspopulistische Partei wählen. Da muss sozusagen die CDU, die SPD, die hoffentlich nicht untergeht und unter die 5%-Hürde rutscht in Sachsen, die müssen da Flagge zeigen und ja, zu dem stehen, was... Wir haben ja 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr. Der Kampf um Freiheit, den die Ostdeutschen erfolgreich gegen die sozialistische Diktatur geführt haben, daran muss man doch anknüpfen und das muss man fortsetzen.
Das nehmen wir genauso ganz kurz noch, Herr Mayer, denn wir laufen auf das Ende der Sendung zu.
Eben.
Noch kurz von Ihnen. Sie wollten gerade noch kurz
hören. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass wir die Interessen der Menschen in unseren Ländern vertreten. Und die sind in Sachsen seit 30 Jahren auch in Richtung Osteuropa. Und von daher ist es naheliegend, dass wir als Sachsen da auch manchmal vielleicht eine andere Position haben als die Bundes-CDU. Und die müssen wir auch deutlich machen. Das hat mit Wahlkampf wenig zu tun, sondern das ist historisch betrachtet ein wichtiger Markt für sächsische mittelständische Unternehmen, den wir auch weiterhin mit bespielen möchten. Und von daher gilt es jetzt, schrittweise diese Sanktionen abzubauen.
Dankeschön. Da müssen wir, Frau Beck, den Punkt setzen, denn es ist gleich vorbei, gleich kommen die Nachrichten. Das war unsere Sendung Kontrovers. EU-Sanktionen gegen Moskau beenden. Fragezeichen Ost- und Westdeutschlands, unterschiedlicher Blick auf Russland. Vielen Dank an Marie-Louise Beck, Zentrum Liberale Moderne, ehemals Sprecherin für Osteuropapolitik von Bündnis 90 Die Grünen. Stefan Mayer hat mit uns diskutiert, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag. Und danke auch an Klaus Schröder, Politikwissenschaftler und Zeithistoriker. Die Sendung Kontrovers geht an dieser Stelle im Deutschlandfunk zu Ende. Hier folgen die Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Kess. Vielen Dank für Ihr Interesse.